Vis-à-vis.
Guten Tag, Herr Schaber.
Guten Tag.
Es ist jetzt wahrscheinlich nicht der Effekt, den Sie mit Ihrem Buch erzielen wollen, aber als ich es gelesen habe, da habe ich schon das ein oder andere Mal gedacht, Mensch, wenn man mal so alle Skrupel beiseite lassen würde, dann müsste man an der Börse eigentlich unbedingt in Pharmaunternehmen investieren, oder?
Ja, leider ist das eine richtige Diagnose. Der Patient, Pharmaindustrie ist im Moment sehr gesund, der strotzt geradezu vor Gesundheit. Wenn man guckt, was die Krankenkassen in Deutschland ausgeben für Arzneimittel, wenn man die größten Firmen zählt, also die ungefähr die Hälfte des Geldes kassieren, die haben alle, jede einzelne von ihnen, eine Gewinnrate von mindestens 20%.
Das ist ordentlich. Es ist ja ein Wachstumsmarkt, mehr alte Menschen, mehr kranke Menschen. Und es steckt eine Lobby dahinter, die wirklich auch mit härtesten Bandagen darum kämpft, die Dividende ihrer Aktionäre zu steigern. Sie sind ja jetzt Gesundheitswissenschaftler und Soziologe, kein BWLer und trotzdem in all den Jahren wahrscheinlich doch zu einer Art Marketing-Experten geworden, weil, wie Sie schreiben, die Pharmaindustrie in der Regel mehr Geld für Marketing ausgibt als für Forschung. Warum ist denn Marketing vielversprechender, als ein tolles neues Produkt zu entwickeln?
Ein tolles neues Produkt ist natürlich prima, nur ist das nicht so einfach. Das dauert viel Zeit, kostet viel Geld und Marketing ist im Ergebnis billiger. Und wenn man den Markt anguckt an neuen Arzneimitteln, dann sind viele Neuerungen gar nicht so neu, wie sie erscheinen. Das sind oft ähnlich zusammengesetzte Präparate wie Medikamente, die es schon auf dem Markt gibt. Aber da wir Patentschutz für Arzneimittel haben, kann man die als neues Produkt exklusiv vermarkten und kann entsprechend hohe Preise realisieren.
Also es ist dann quasi alter Wein in neuen Schläuchen, aber die müssen eben gut aussehen, diese Schläuche. Und dafür braucht man dann das Marketing. Diese Marketinginstrumente, die sind ja zum Teil schon lange bekannt, ne? Also der berühmte Pharmavertreter, der dann um Ärzte wirbt. Immer häufiger versuchen ja auch Pharmaunternehmen direkt an die potenziellen Patienten zu adressieren. Also zum Beispiel auch über Internetseiten, die über bestimmte Krankheiten informieren. Sie haben in Ihrem Buch das Beispiel von kopfschmerzen.de. Das fand ich ganz interessant, weil wahrscheinlich jeder auch schon mal gegoogelt hat, ach, weiß ich nicht, Migräneschub, was mache ich da? Was ist das Problem mit so einer Seite, auf der man wirklich viele Tipps rund um Kopfschmerzen und Migräne findet?
Ja, was der unbefangene Betrachter wahrscheinlich lange nicht merkt, wenn er es überhaupt merkt, dass das keine neutrale Seite ist, sondern diese Seite von einem bestimmten Pharmaunternehmen betrieben wird. Das steht im Impressum natürlich drin, aber die tun wirklich viel dafür, dass einem das nicht so besonders auffällt. Und neben allen möglichen nützlichen Tipps sind da bestimmte Produkte, die besonders in den Vordergrund gestellt werden.
Aber ich habe da jetzt keine Werbung gezielt für Produkte, für Namen von Präparaten dieses Unternehmens gesehen.
Ja, die Markennamen werden in der Regel nicht genannt, sondern da wird gesagt, die Kombination aus bestimmten Wirkstoffen ist besonders effektiv. Aber nach der allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnis ist das überhaupt nicht gesichert.
Wobei, ich habe mir das genauer angeguckt, dann verwiesen wird auf die wissenschaftlichen Leitlinien von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Das klingt doch erstmal nach etwas, woran sich dann auch ein Arzt orientieren würde.
Ja, Leitlinien sind ja erstmal im Prinzip eine gute Idee, dass sich Expertinnen und Experten zusammensetzen und zu überlegen, es gibt verschiedene Medikamente für dieselbe Erkrankung, welche sind denn am besten geeignet? Nur lohnt es sich dann auch genauer hinzuschauen, um die Interessenkonflikte zu finden, die die Autorinnen und Autoren dieser Leitlinie haben. Da sind sehr viele darunter, die enge finanzielle Verbindungen zur Pharmaindustrie haben. Und so ist diese Leitlinie dann auch gestrickt. Vor vielen Jahren schon ist uns ein Foliensatz für eine Fortbildung für Pharma-Marketing zugespielt worden. Auf dieser Folie war so eine richtige Pyramide abgebildet und da waren die Werbeanzeigen ganz oben als wenig effektive Maßnahme. Dann kamen Pharmavertreter und dann kommen auch schon Fachgesellschaften und sogenannte Experten. Und da gibt es im Pharma-Sprech richtig eine Bezeichnung für, die heißen Key Opinion Leader. Das heißt, das sind Leute, die Meinungsführer sind in ihrem Fachgebiet. Und die werden von der Industrie gezielt angesprochen. Die bekommen dann Beraterverträge und werden zu Roundtables eingeladen. Die werden also, kann man sagen, ganz gut gepampert und sind dann auf dem nächsten Kongress, wenn sie ihren Vortrag halten, möglicherweise nützliche Werbeträger. Und für die Teilnehmenden ist das ja gar nicht so leicht zu durchschauen.
Das ist der eine Strang, der darauf zielt, mehr Produkte zu verkaufen. Das andere ist ja, an der Preisgestaltung anzusetzen und Medikamente möglichst teuer zu verkaufen. Inwieweit bringen denn zum Teil sehr hohe Preise für Medikamente selbst Gesundheitssysteme von wohlhabenden Ländern an die Grenzen inzwischen?
Das ist tatsächlich ein zunehmendes Problem, auch in so einem sehr reichen Land wie Deutschland, dass die Arzneimittelpreise viel schneller wachsen als das Volkseinkommen. Nur um mal ein Beispiel zu sagen, patentgeschützte Krebsmedikamente haben vor 10 Jahren 11% des Marktes ausgemacht. Jetzt sind sie schon über 20% der Gesamtkosten, die überhaupt für Arzneimittel ausgegeben werden.
Und das liegt nicht allein an der zunehmenden Zahl von Krebserkrankungen?
Nein, das Interessante ist ja, die Zahl der verschriebenen Dosen nimmt tendenziell sogar eher etwas ab. Aber die Kosten steigen enorm. Die haben sich innerhalb vom Jahrzehnt fast verdoppelt.
Da kommt ja auf die Begründung dann von Seiten der Industrie, dass die Medikamente auch so teuer sein müssten, weil Forschung und Entwicklung eben so teuer seien.
Ja, Forschung kostet natürlich Geld. Was die Industrie dezent verschweigt, ist, dass die viel schwierigere Grundlagenforschung sehr, sehr häufig öffentlich gefördert wird oder tatsächlich in öffentlichen Institutionen, in Universitätskliniken, in staatlichen Forschungsinstituten stattfindet. Und wenn sich aus dieser sehr mühsamen Forschung, die oft auch sehr lange dauert, dann die Chance ergibt, dass da auch ein konkretes Produkt daraus entstehen kann, was man an Menschen testen kann, dann ist die Stunde gekommen für die Pharmaindustrie. Die hat natürlich viel Kapital, die klinischen Studien sind in der Tat teuer. Und mit dem Einstieg der Pharmaindustrie heißt natürlich auch, dass sie dann die Rechte an dem Produkt erwerben, in aller Regel. Das heißt, selbst wenn grundlegende Patente bei der Universität liegen, lizenzieren die in der Regel diese Patente exklusiv an eine Firma, die das Produkt dann weiterentwickelt.
Und damit sind sie dann quasi dem Gemeinwohl entzogen.
Ja.
Sie hören das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio, heute mit Jörg Schaber. Er ist Gesundheitswissenschaftler, Soziologe und Autor des Buchs Pillenpoker, wie uns die Pharmaindustrie schadet und was man dagegen tun kann. Herr Schaber, gucken wir mal auf den zweiten Teil dieses Untertitels, was man dagegen tun kann. Es ist ja jetzt nicht so, als ob der Gesundheitsbereich ein völlig unregulierter Markt wäre. Ein entscheidendes Nadelöhr für neue Medikamente ist ja die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Guckt die denn genau genug hin, was da auf den Markt kommt?
Ja, leider ist die europäische Behörde zwar nicht korrupt, aber sie kontrolliert längst nicht so streng, wie sie kontrollieren sollte im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Erkrankten. Viele Jahre war diese europäische Behörde auch nicht der Kommission für Gesundheit untergeordnet, sondern der Kommission für Wirtschaft und Industrie. Sie sollte gleichzeitig die Pharmaindustrie fördern und die Patienten vor schlechten Medikamenten schützen. Und das schon Spagat. Die politischen Rahmenbedingungen und mithin auch die gesetzlichen Regelungen sind eher schlapp. Der Hersteller muss lediglich beweisen, dass das Medikament eine Wirkung hat und nicht allzu schädlich ist. Aber zum Beispiel, ob das besser ist, als was es bisher schon gibt, das ist keine Anforderung, die die europäische Behörde hat.
Aber das guckt sich ja der gemeinsame Bundesausschuss für Deutschland zumindest an. Da gibt es ja seit 2011 das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, das dann auch eine Bewertung verlangt, dass man guckt, ob eben neues, vergleichsweise teureres Präparat wirklich für den Patienten auch einen Zusatznutzen hat gegenüber den bisherigen Präparaten. Funktioniert denn diese Filterfunktion?
Also das ist sicherlich ein großer Fortschritt, dass diese Regelung eingeführt ist. Wir sind in Deutschland eigentlich gar nicht so streng. Jedes neue Arzneimittel kann vom ersten Tag an zulasten der Krankenkassen verschrieben werden. Das ist anderswo nicht so. Gleichzeitig beginnt die Nutzenbewertung und die Nutzenbewertung legt erstmal lediglich fest, ist das Neue nun wirklich besser oder ist nur gleich gut oder gar schlechter, als was bisher eingesetzt wurde. Und das Ergebnis davon dient dann für Preisverhandlungen. Also wenn man jetzt über den gesamten Zeitraum guckt, kann man sagen, dass ungefähr 60% der neuen Arzneimittel keinen Zusatznutzen bringen. Die sind also nicht besser. 2% sind sogar schlechter. Und nur der Rest hat irgendwelche Vorteile, wobei diese Vorteile manchmal auch sehr klein sind oder sehr unsicher.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wenn wirklich mal ein tolles neues Medikament auf den Markt kommt, das die Lebensqualität für Patienten deutlich verbessert, so wie es zum Beispiel bei Sofosbuvir gegen Hepatitis C war, wo dann aber eine Zeit lang auch eine Pille zumindest in den USA 1.000 US-Dollar gekostet hat bei Herstellungskosten von, was waren es, ein Dollar pro Pille. Dann liegt da 20 Jahre ein Patentschutz drauf, der weltweit verhindert, dass günstige Nachahmerprodukte, also diese Generika, entwickelt werden dürften. Ist denn vorstellbar, dass diese Regelung mit 20 Jahren verpflichtendem Patentschutz, dass die mal geändert wird, verkürzt wird zum Beispiel? Das wäre ja ein Hebel, den man ansetzen könnte.
Das ist durchaus in der Diskussion. Da ist die Pharmalobby natürlich entschiedenst dagegen. Auf EU-Ebene wird gerade ein neues Pharmagesetz diskutiert. Das wird vielleicht sogar diesen Frühjahr noch verabschiedet vor den Wahlen. Da sind solche Vorschläge drin, also den Patentschutz zu verkürzen für Arzneimittel zum Beispiel, die keine Vorteile bringen.
Und dann ist ja vielleicht noch ein anderes Einfallstor, wo man nachregeln könnte, eben genau diese Schnittstelle, wenn in öffentlichen Einrichtungen Grundlagenforschung erfolgreich war, also der Moment, wo dann normalerweise die Pharmaindustrie Interesse bekundet, wäre denn denkbar, dass die öffentliche Hand an der Stelle nicht das Zepter aus der Hand gibt?
Das ist sicherlich ein richtiger Weg. Der wird auch zunehmend gegangen, also in den USA übrigens noch stärker als bei uns und in Großbritannien übrigens auch, dass die öffentliche Hand tatsächlich Forschung bis zur Zulassung fördert. Und der zweite Schritt, der natürlich dazugehört ist, dass dann nicht exklusiv lizenziert wird, sondern dass dann geschaut wird, zu welchem Preis ist das Produkt anschließend erhältlich. Und natürlich hat in der Wirklichkeit die Universität das in der Hand. Die kann ja Bedingungen in die Lizenzen reinschreiben. Das ist durchaus schon heute möglich. Und es passiert in ganz seltenen Fällen auch tatsächlich schon. Also das betrifft zum Beispiel Tropenmedizinpräparate, die ohnehin fast ausschließlich in öffentlicher Forschung entwickelt werden, weil das kein so lukrativer Markt ist, weil die meisten Betroffenen arm sind. Da gibt es teilweise schon solche Lizenzen. Und das ist ein Modell, denke ich, was man ausbauen könnte und ausbauen sollte. Man muss ja bedenken, am Ende des Tages zahlen wir die Zeche ja sowieso. Entweder zahlen wir sie über hohe Medikamentenpreise oder wir investieren lieber direkt in die Forschung und können dann auch mit darüber entscheiden, dass die sinnvolle Forschung, also da, wo es die größten Therapielücken gibt, wo noch nicht gut behandelt werden kann, geschlossen werden.
Jörg Schaber, vielen Dank für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.